ARD.
Ich kann es nicht genau sagen, aber ich würde sagen, geschätzt 20 bis 30 Minuten später, habe ich einfach mal aus meinem Buch aufgeguckt und habe so den Blick streifen lassen. Und dann habe ich wieder auf mein Buch geguckt. Und in dem Moment, wo ich auf mein Buch geguckt habe, habe ich gedacht, irgendwas in diesem Bild war gerade falsch.
Für diese Story, die ihr gleich hören werdet, gibt es eine Vorgeschichte. Und die startet bei uns im Fragebüro. Diana, die Frau, die gerade gesprochen hat, ist nämlich eine Kollegin von mir. Und an einem Morgen ist sie reingekommen und hat gesagt, Leute, ich muss euch was erzählen, mir ist da was Krasses am Wochenende passiert.
Und dann habe ich gesehen, dass er mich anschaut. Und dann habe ich gesehen, dass er die Hose aufhatte und sein irrigierter Penis draußen war.
Diana wurde sexuell belästigt. Und kurz nachdem die Situation vorbei war, hat sie eigentlich nur einen Gedanken.
Fuck. Ich habe die Polizei nicht gerufen. Der ist jetzt weg.
Wir haben dann gemeinsam im Büro fast eine Stunde mit Diana geredet, bis wir dann gesagt haben, eigentlich ist das ein gutes und auch wichtiges Thema für diesen Podcast. Zu dem Zeitpunkt war uns noch gar nicht bewusst, dass wir Diana und ihre Geschichte noch Monate begleiten würden.
Da habe ich einen Anruf erhalten und dann bin ich halt reingegangen und da war eine Kommissarin dran. Und sie hat mich dann gefragt, ob ich mir zutrauen würde, den Täter wiederzuerkennen.
Hi, ich bin Lisa Sophie und heute geht es um Macht. Wie jemand in einer Situation einfach die Kontrolle an sich gerissen hat und wie Diana das Gefühl hatte, richtig hilflos in diesem Moment zu sein. Aber in dieser Folge geht es vor allem darum, ob sie sich diese Macht wieder zurückholen kann, indem sie den mutmaßlichen Täter anzeigt. Aber finden Diana und die Polizei den Mann überhaupt wieder, der sie sexuell belästigt hat? Das ist die Frage, ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin zu Fuß unterwegs an einem Fluss entlang. Ich bin nämlich an diesem Morgen mit Diana verabredet.
Guten Morgen!
Hallo!
Sie will mir den Ort zeigen, wo das alles passiert ist. Sie hat mir nämlich schon grob von dem Vorfall erzählt, aber so genau kenne ich die Geschichte noch nicht.
Was war denn das damals für ein Tag, als du hierher gegangen bist? War das Routine, dass du hier warst? Mit was für einer Stimmung bist du damals hierher gegangen?
Also ich wohne nicht so weit weg und deshalb ist es für mich schon ein Ort, wo ich häufiger bin, gerade wenn schönes Wetter ist. Und dann habe ich mir einen Tee gekocht und ein Buch eingepackt und irgendwie eine kleine Decke, um mich draufsetzen zu können und habe alles in meinen Rucksack geschmissen und bin dann mit dem Fahrrad hier runtergefahren.
Okay, das heißt, du bist von hier auch genauso gekommen, wie wir jetzt gekommen sind, mit dem Fahrrad?
Genau, mit dem Fahrrad bin ich hier runtergekommen und dann habe ich geguckt, das war halt wirklich einfach voll und ich wollte nicht so mit allen irgendwie zusammen auf einem Stein hocken. Und deshalb habe ich dann hier geguckt, wo so ein bisschen Platz ist. Und habe versucht, irgendwie eine Ecke zu finden, wo ich mich ein bisschen auf den Stein setzen kann, aber alleine für mich sitze. Und es war da.
Diana und ich stehen jetzt im Gras, in der Nähe vom Flussufer. Es ist ein bisschen abschüssig und überall sind so kleine Kuhlen, wo man sich hinsetzen kann. An diesem einen warmen Sonntag setzt sich Diana dahin und packt ihr Buch aus. Sie macht sogar noch ein Foto, kurz bevor etwas passiert.
Und dann lag ich hier und es kamen und gingen halt Leute. Alle haben geguckt, ob sie sich irgendeinen Platz finden können oder so. Und dann kam tatsächlich auch dieser Mann. Der hat mich einfach freundlich angelächelt in dem Moment, wo er bemerkt hat, dass ich hochgucke und dass ich ihn sehe. Mhm. Und dann habe ich ihn auch kurz freundlich angelächelt. Und dann habe ich mich wieder meinem Buch gewidmet und habe schon gemerkt, dass der sich hier so 4 Meter neben mir, würde ich sagen, halt hingesetzt hat. Mhm. Aber danach habe ich ihn einfach nicht weiter beachtet.
Was ist dann passiert?
Ich kann es nicht genau sagen, aber ich würde sagen, geschätzt 20 bis 30 Minuten später, habe ich einfach mal aus meinem Buch aufgeguckt und habe so den Blick streifen lassen. Hier so über den Fluss, einmal so rum. Und dann habe ich wieder auf mein Buch geguckt. Mhm. Und in dem Moment, wo ich auf mein Buch geguckt habe, habe ich gedacht, irgendwas in diesem Bild war gerade falsch. Irgendwas war komisch. Irgendwas, ich konnte es nicht greifen, aber irgendwas hat nicht gepasst in diesem Blick rum. Und habe dann gedacht, irgendwie war das hier rechts neben mir. Und dann habe ich wieder aufgeschaut und habe rechts in die Richtung geguckt, also hier auf diesen Grünstreifen rechts neben mir. Und dann habe ich gesehen, dass er mich anschaut. Und dann habe ich gesehen, dass er die Hose aufhatte und sein irrigierter Penis draußen war.
Was hast du gedacht in dem Moment?
Ich glaube, in meinem Kopf war ein lautes Was? Ich war irgendwie schockiert ein bisschen. Ich war angeekelt ein bisschen. Und dann habe ich verstanden, dass er das gezielt an mich richtet. Ab da habe ich mich total unwohl gefühlt.
Woran hast du das so erkannt, dass er das an dich richtet?
Also zum einen war es einfach die Situation, wie er gesessen hat. Ich hatte die Beine zum Wasser gerichtet. Das war meine Blickrichtung. Und er hat parallel hier zum Fluss gesessen und hat so gesessen.
Also dich praktisch von der Seite angeguckt.
Genau, er hat sich direkt zu mir ausgerichtet. Seine Beine waren quasi offen in meine Richtung. Das hat mir einfach schon klar signalisiert, dass er wollte, dass ich das sehe. Dann habe ich gesehen, dass er neben sich seinen Rucksack aufgebaut hatte und sein Fahrrad. Also dass er versucht hat, glaube ich, die anderen Leute, die hier hinter uns hergelaufen sind, so ein bisschen von diesem Blick abzuschotten, dass sie das nicht sehen. Und sein Blick, also er hat einfach nichts anderes angeschaut als mich. Auch meinen Blickkontakt gesucht. Und der Moment, wo ich ihm das erste Mal dann in die Augen geschaut habe, gefühlt ist da in seinen Augen so kurz was aufgeblitzt, weil er gemerkt hat, jetzt habe ich es erkannt und jetzt habe ich ihn gesehen und jetzt habe ich verstanden, dass er mir seinen Penis zeigt. Mhm. Also ich weiß, dass mein Herzschlag total hoch ging, dass mir heiß geworden ist, weil ich mich schon einfach auch, also ich das beängstigend fand.
Boah, ich fühle mich richtig unwohl, wenn du das gerade so erzählst, weil ich mir das richtig vorstellen kann, vor allem jetzt, wo wir hier an dieser Stelle stehen und es ist so... Diese Macht, die ein Mensch dann in so einer Situation über einen selber hat und man selber ist, also ich würde mich, glaube ich, total machtlos fühlen, aber ich wüsste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen würde in dem Moment. Ich würde jetzt denken, ja, wahrscheinlich würde ich schreien und sagen, ey, pack deinen Penis wieder ein, du Arsch oder irgendwie sowas, aber das denke ich jetzt. Ich weiß nicht, ob ich wirklich so reagieren würde. Was hast du denn vorher gedacht, wie du in so einer Situation reagieren würdest?
Genau so. Ja? Voll in die Offensive, den Typen dumm anmachen, um Hilfe schreien, vielleicht auch die Polizei rufen, weiß ich nicht. Und nicht, dass ich abhaue.
Ich finde die Geschichte tatsächlich ziemlich beängstigend, weil das ja jedem von uns hätte passieren können. Ich meine, das ist ein öffentlicher Raum, es war mitten am Tag und es waren sogar recht viele Menschen da. Da hätte auch einfach ich sitzen können und wahrscheinlich hätte ich auch in der Situation überhaupt gar keine Ahnung gehabt, was ich tun soll. Was genau Diana dann gemacht hat, das erzählt sie uns gleich noch. Und wir haben auch bei der Polizei nachgefragt, was sie in einem solchen Moment empfehlen würden. Dazu aber später noch mehr.
Was ich mich gerade so frage, ist einfach dieses Warum. Also warum machen Leute das? Warum finden Menschen das ja offensichtlich geil, so viel Angst einzujagen? Also das ist so, du weißt ja auch überhaupt nicht, was das in der Frau, die dir da gegenüber sitzt, auslösen könnte. Ne? Wer weiß, ob die vielleicht schon irgendwelche Vorerfahrungen damit gemacht hat. Und dann ist das retraumatisierend für sie oder überhaupt erstmal traumatisierend. Keine Ahnung, bei mir ist so ein riesengroßes Unverständnis dafür, wieso man sowas machen würde einfach.
Bei mir auch. Und genau diese Gedanken, die du jetzt hast, die sind mir dann alle am Abend gekommen.
Es ist sehr vielfältig, eben das Thema Exhibitionismus. Da gibt es verschiedene Arten, kann man sagen, oder verschiedene Verlaufsformen und Entwicklungen.
Das ist Dr. Gilda Giebel. Sie ist Psychologin und hat jahrelang schlimme Sexualstraftäter therapiert. Sie hat über diese Erfahrungen auch ein Buch geschrieben. Einige von den Tätern, die sie behandelt hat, haben als Einstiegsdelikte auch exhibitionistisches Verhalten gezeigt. Exhibitionistisches Verhalten heißt, sie haben sich Menschen nackt gezeigt, die das nicht gewollt haben und auch nicht ihre Zustimmung gegeben haben. Genau wie in Dianas Fall.
Was sind das denn so für Menschen, die so exhibitionistisch unterwegs sind? Gibt es da so einen bestimmten Typ Mensch, der das in der Regel macht?
Es sind ganz unterschiedliche Auslöser. Also ganz oft sind sie vom Selbstwertgefühl verunsichert und auch in ihrer Sexualität nicht so gesichert. Und sie brauchen dann die Aufmerksamkeit. Also die wollen unbedingt die Reaktion der Person sehen, also den Gesichtsausdruck. Deswegen wurde deine Kollegin ja auch so angeschaut, so intensiv.
Also natürlich ist das für mich total schwer nachzuvollziehen. Aber was genau an dieser Situation erregt die denn?
Ich habe schon das Selbstwertgefühl angesprochen, dass sie da so einen Mangel haben, sich kaum gesehen fühlen oder irgendwie minderwertig empfinden. Und in dem Moment haben sie ja die Kontrolle und bewirken was. Also sie stehen im Mittelpunkt und können überhaupt so eine starke emotionale Reaktion eben bei ihren Gegenüber bewirken. Das ist irgendwie sexuell besetzt bei denen. Das gibt denen so einen richtigen Kick. Und je stärker auch diese Gefühle in dem Moment sind bei denen, also je intensiver sie das wahrnehmen, desto wahrscheinlicher ist das auch, dass sie das weitermachen, weil das eben so belohnend ist dann für sie. Also man muss das immer genau, also bei dem Täter über die Zeit das Verhalten genauer sich anschauen und gucken, ob es eine Progredienz gibt, also ob er sich noch weiter, sich das Verhalten verschärft, zum Beispiel, dass er länger dort steht, auch den Abstand zu der Person verringert, dass er vielleicht irgendwann sogar Kinder auswählt, dass er versucht, auch Anweisungen zu geben oder irgendwann sogar Hand anlegt. Also es könnte sich steigern und vielleicht auch von der Frequenz her steigern, dass er das immer öfters braucht, ne? Deswegen ist es immer sehr individuell, wie sich das ausbildet und entwickelt bei dem Einzelnen.
Also es kann schon passieren, dass jemand das macht am Anfang und das dann gut findet, aber dem das dann irgendwann nicht mehr reicht.
Genau, das kann schon passieren, ja.
Wie ist das denn bei den Opfern in so einer Situation, wenn wir nochmal wieder zurück zu dem Exhibitionismus jetzt gehen? Was passiert da im Nachgang von dieser Situation bei denen im Kopf? Was für Ängste können vielleicht auch dadurch ausgelöst werden bei denen?
Vor allem sind sie ja extrem verunsichert und haben auch, wenn sie jetzt rausgehen, gar nicht mehr so ein Sicherheitsgefühl wie vorher, weil vorher hatten sie das ihr ganzes Leben und auf einmal ist dann sowas passiert und dann denken sie, das kann ja jederzeit wieder passieren und vielleicht sogar noch Schlimmeres. So schnell wie der jetzt vor mir stand, nackt und masturbierend, so schnell kann ich auch in irgendeinen Hauseingang gezerrt und vergewaltigt werden. Also das ist so schon traumatisierend und auch irgendwie ist man ja so besudelt und man ist so, es ist so widerlich irgendwie. Man will das doch gar nicht sehen, man will doch da gar nichts mit zu tun haben und dann fragt man sich natürlich auch, warum hat der mich jetzt ausgewählt? Bin ich jetzt so ein Opfertyp und wird zu seinem Selbstwertgefühl so ein bisschen erschüttert? Deswegen ist es halt wichtig, dass man sich auch anderen Menschen anvertraut, das auch erzählt, dass man sich da nicht einfach nur schämt. Man darf auch nicht denken, dass es mit einem selbst zu tun hat. Das ist nicht so. Es ist ja denen sein Problem. Und ja, auch die Anzeige kann nochmal helfen, weil man ja dann tatsächlich dazu beitragen kann, dass die Person gefasst und verurteilt wird und dann auch an dem Problem arbeiten kann.
Übrigens, als wir mit Dr. Gilda Giebel gesprochen haben, haben wir gemerkt, wie interessant ihre Arbeit ist und dass wir das hier in dieser Folge gar nicht genug abbilden können. Deswegen haben wir sie einfach gefragt, ob sie nochmal mit uns eine ganz eigene Podcast-Folge aufnehmen will und sie hat ja gesagt. Also wenn ihr Fragen an eine Psychologin habt, die ganz viel mit Intensiv-Sexualstraftätern gearbeitet hat, dann schickt die uns super gerne mal rüber. Infos findet ihr in den Shownotes. Und natürlich abonnieren nicht vergessen, dann verpasst ihr die Folge auch nicht, wenn sie rauskommt. Aber jetzt zurück zu Diana, die immer noch am Fluss bei diesem Mann sitzt.
Also mir ist in dem Moment alles Mögliche durch den Kopf gegangen. Ich habe diesen ganzen Film abgespielt. Da rufe ich jetzt laut um Hilfe. Ich habe überlegt, ob ich die Polizei anrufe. Ich habe überlegt, ob ich ein Foto mache. Ich habe mich alles in der Sekunde nicht getraut. Und dann ist ehrlicherweise bei mir total der Fluchtinstinkt wach geworden.
Diana nimmt ihr Fahrrad und entfernt sich. Der Mann, der steht dann auch auf und geht weg.
Also ich war wirklich so aufgeregt. Also ich würde sagen, das hat fast eher zugenommen, als ich dann weggegangen bin. Also nach so diesem ersten Schock, wo ich erstmal so gar nicht wusste, was passiert da jetzt und was ist das, habe ich dann so mit jeder Sekunde mehr bin ich nervöser geworden und hat mich die Situation mehr beunruhigt. Und das hat mich auch wieder beunruhigt, dass es mich
Ja, tatsächlich? Ja. Warum?
Weil ich das nicht von mir kenne. Also normalerweise bin ich nicht die Person, die in solchen Situationen jetzt besonders nervös wird. Und ich werde halt eher laut und sage halt, hey, was soll die Scheiße? Das hat mich auch irgendwie nervös gemacht, dass ich mich offensichtlich gerade so bedrängt fühle, dass ich eher die Flucht ergreife und dass mich das so nervös macht.
Was ist dir in dem Moment durch den Kopf gegangen, wo du gesehen hast, okay, er ist jetzt weiter weg?
Noch keine Erleichterung. In dem Moment tatsächlich habe ich das erste Mal drüber nachgedacht, fuck. Ich habe die Polizei nicht gerufen. Der ist jetzt weg.
Das ist dir in dem Moment als erstes durch den Kopf gegangen?
Schon ein bisschen. Vielleicht ist es auch, dass mir bewusst war, dass meine aktive Handlungsmöglichkeiten, weißt du, die waren dann weg. Mhm. Es war sowieso so passiv. Ich habe nicht reagiert. Er hat mich total in diese Situation geschmissen, in der ich nicht sein wollte. Und damit war es dann auch endgültig vorbei, dass ich irgendwas tun konnte. Weder konnte ich ihm sagen, du bist ein Arschloch, noch Tritt in den Hintern geben, noch konnte ich ein Foto von ihm machen, noch konnte ich die Polizei rufen. Meine Möglichkeiten in der Situation waren vorbei.
Diana schiebt ihr Fahrrad nach Hause und auf dem Weg telefoniert sie mit einer Freundin. Sie sprechen über das, was gerade passiert ist und reden auch darüber, ob Diana jetzt zur Polizei gehen soll. Bringt das überhaupt nachträglich noch etwas?
Und irgendwie waren wir beide der Meinung, da kommt nichts bei raus. Weil das ist eine Anzeige gegen Unbekannt. Wie soll die ermitteln können?
Ja.
Und trotzdem ist der Gedanke geblieben, vielleicht muss ich mal nachfragen.
Auch am Abend lässt Diana der Gedanke nicht los. Und dazu kommt noch so ein Gefühl.
So ein bisschen eben hat sich so ein schlechtes Gewissen festgesetzt, weil ich halt so gedacht habe, ich bin in der Lage, mich zu wehren. Ich habe die Kapazitäten dafür. Mir geht's, ich bin stabil genug, ich bin psychisch stabil genug, ich bin nicht vorbelastet, ich habe keine Traumatisierung in dem Bereich. Wenn jemand hätte reagieren können, dann ich. Und dann habe ich tatsächlich an dem Abend gegoogelt und habe geschaut, ob es eigentlich eine Nummer der Polizei gibt hier vor Ort, wo man anrufen kann, ohne dass man den Notruf fehlt. Und die habe ich dann gefunden und habe sie mir abgespeichert und habe mir vorgenommen, am nächsten Tag da anzurufen.
Lass uns darüber mal an einem bisschen ruhigeren Ort reden. Ich glaube, da haben wir dann ein bisschen mehr Zeit und dann können wir da entspannt drüber reden.
Voll gerne.
Kurze Zeit später sitzen Diana und ich im Studio und sie erzählt mir, was dann passiert ist. Am nächsten Tag ruft Diana nämlich dann doch die Polizei an. Am anderen Ende der Leitung ist eine Polizistin. Diana fragt, ob sie wirklich kommen soll, um deswegen eine Anzeige aufzugeben.
Und ihre Antwort war, wenn sie das können, also wenn sie sich dazu bereit fühlen, auf jeden Fall.
Damit hast du nicht gerechnet?
Überhaupt nicht. Also ich war dann auch echt so, echt?
Deswegen geht Diana noch am selben Tag nach der Arbeit auf die Polizeiwache.
Du gehst ja nicht zu einer Polizei einfach rein. Die Tür ist nie offen.
Muss erst mal klingeln.
Also, weiß nicht, zumindest als ich da abends ankam, war die Tür zu. Und dann habe ich halt geklingelt und dann kommst du ja auch nicht in direkten Kontakt und da steht gleich jemand und kommt dir entgegen, sondern meistens musst du durch so eine Sprecheranlage mit Leuten reden.
Hatte ich auch schon mal, als ich meinen Geldbeutel verloren habe. Ja. Und dann sind die so, ja, was ist denn ihr Problem? Und du kommst, also ja. Ich kam mir damals in dem Moment so dumm vor, mit so einer Gegensprechanlage über mein Problem zu reden. Wie war das bei dir?
Ja, auch. Also das ist schon irgendwie so ein bisschen, du kommst ja auch irgendwie schon mit einem intimen Thema um die Ecke.
Ja, bei dir jetzt vor allem, ja.
Genau, und dann kam dann einfach so die Ansage, dass ich reinkommen soll. Und dann ist es so, ich weiß nicht, kennst du noch Großstadtrevier?
Ja.
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 Erinnerst du dich noch, wie das war bei denen in diesem Großraumbüro, dass da so eine Theke war und am Ende war diese Holzklappe, wo man dann so durchgeht?
Ja.
Genau so.
Lustig.
Ja.
Oh mein Gott.
Ich habe erstmal an der Theke gestanden und dann hat eben ein Polizist gefragt, was ich denn möchte. So. Und dann habe ich das nochmal kurz geschildert und also wirklich nur so, ja, ich hatte gestern einen Vorfall an einem Ort, wo sich jemand vor mir entblößt hat und sich angefasst hat. Und dann gesagt, oh, hat direkt diese Klappe aufgemacht und hat mich reingebeten. Und dann haben wir uns einen Schreibtisch gesetzt, der da im Raum war.
Der Polizist nimmt die Anzeige auf. Er hört sich Dianas Schilderung an, fragt nach Details, nach einer Beschreibung von dem Mann und sie suchen den Tatort auf einer Karte. Am Ende liegt vor Diana dann eine Anzeige. Und der Polizist erklärt ihr, dass er die dann an das zuständige Kommissariat weiterleitet. Die würden sich dann wahrscheinlich nochmal melden.
Auch er hat nochmal das wiederholt, was auch die Frau am Telefon mir schon gesagt hatte. Gut, dass sie da sind. Wir können das aufnehmen. Das bietet uns folgende Möglichkeiten in den Ermittlungen. Ich kann Ihnen nicht garantieren, dass da was bei rauskommt, aber wir versuchen es auf jeden Fall und es gibt eine Chance.
Mit welchem Gefühl bist du denn, nachdem du diese Anzeige aufgegeben hast, aus der Wache rausgegangen?
Ich war erleichtert, als ich gegangen bin und ich war ein bisschen hoffnungsvoll. Ich kann dir nicht sagen, ob da was bei rauskommt. Vielleicht kommt da auch nichts bei raus. Aber die ermitteln, die tun was. Die nehmen dich ernst und die nehmen diese Situation ernst und die nehmen den Vorfall ernst. Und das hätte ich nicht gedacht bei so einem eigentlich ja nicht so schlimmen Vorfall. Und dass ich den so verharmlose, ist auch absurd, ist auch Quatsch. Aber es gibt einfach schlimmere Dinge, die hätten passieren können, die dieser Mensch hätte machen können. Und auch bei dem, was mir nur ganz bewusst in Anführungszeichen passiert ist, schreiten die zur Tat.
Ja, Pressestelle gespannt.
Hallo, wir kommen vom Bayerischen Rundfunk. Wir haben einen Termin für ein Podcast-Interview.
Ich bin mit Ralf Kästle verabredet. Er ist Sprecher der Polizei München und Kriminalkommissar. Ich wollte unbedingt nochmal mit der Polizei selber sprechen, weil ich erstens von denen wissen will, wie ich mich dann in so einer Situation richtig verhalte, wenn mir das vielleicht mal selber passiert. Und zweitens will ich natürlich wissen, wie erfolgsversprechend solche Anzeigen wegen exhibitionistischem Verhalten überhaupt sind.
Jetzt interessiert mich erstmal, wie definiert denn eigentlich die Polizei sexuelle Belästigung?
Ja, man muss da ein bisschen unterscheiden, weil das Strafgesetzbuch ist, was Sexualdelikte angeht, inzwischen sehr umfangreich geworden. Beispielsweise Upskirting ist jetzt seit einigen Jahren strafbar, war es vorher nicht. Sexuelle Belästigung an sich ist ein eigener Tatbestand. Der Fall, über den wir sprechen, das bezieht sich ja eher auf exhibitionistische Handlungen und das ist eben auch einer der Tatbestände, die da relevant sind und in Frage.
Wenn man jetzt in so einer Situation ist, wo einem das passiert, dieser Exhibitionismus, bleiben wir mal bei dem Beispiel der Folge, was würden Sie Betroffenen raten, wie sie sich verhalten sollen in so einer Situation?
Also zunächst mal, das, was ich jetzt anführen werde, das gilt für so ziemlich jede Situation, wo man potenziell ein Opfer von Kriminalität wird. Das Wichtigste ist eigentlich erstmal, sich aus der Situation zu entfernen. Okay. Und dann so schnell wie es geht eben auf sich aufmerksam zu machen, vielleicht dann doch irgendwo gezielt hingehen, wo Leute sind und die um Hilfe bitten. Da ist nämlich auch einfach die Wahrscheinlichkeit höher, dass diejenigen dann natürlich auch unterstützen. Mhm. Oder eben auch das Handy in die Hand nehmen und den Polizeinotruf wählen. Das hat ja auch dann mitunter schon eine abschreckende Wirkung, wenn sich dann derjenige ertappt fühlt. Aber auch im Nachgang kann man natürlich einiges machen, um einmal mit diesem Fall und diesem Geschehen irgendwann auch abschließen zu können und natürlich auch dafür zu sorgen, dass dann der Täter später nicht immer wieder das Gleiche macht. Ja. Und das ist einfach dann gegeben, wenn eine beweiskräftige Strafverfolgung möglich ist. Mhm. So, und was kann ich da als Opfer machen, um das Ganze zu unterstützen? Wenn man dann erstmal weg ist aus der Situation, kurz sich Gedanken machen, was habe ich da jetzt erlebt, wie hat denn derjenige ausgesehen? Je detaillierter eine Täterbeschreibung ist, umso höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass wir dann im Nachgang auch jemanden ermitteln können. Wenn die Situation es hergibt, vielleicht auch ein Foto mit dem Handy machen, weil das sind alles natürlich dann Ermittlungsansätze, die uns weiterhelfen.
Wie ist denn das Verhältnis von den Menschen, die zu Ihnen kommen und Anzeigen wegen sexueller Belästigung aufgeben, geschlechtlich gesehen?
Also genaue Zahlen liegen mir da nicht vor, aber das sollten deutlich mehr Frauen als Männer sein von solchen entsprechenden Straftaten.
Warum ist das so?
Es ist schwierig zu sagen, aber einen kleinen Hinweis bietet allein schon der Gesetzestext. Die exhibitionistische Handlung, die ist in § 183 StGB geregelt und da steht explizit drin, dass die nur ein Mann begehen kann. Allein das lässt ja einen Rückschluss darauf, dass solche Taten auch vorwiegend von Männern begangen werden. Das heißt jetzt aber auch nicht, dass man als Frau, die gerne freizügig lebt, nicht auch da gewissen Regularien und Regeln unterworfen ist. Es gibt nämlich auch den § 183a, der wurde irgendwann dann im Nachgang offensichtlich eingeführt, wie man anhand von den Buchstaben erkennt. Und das ist die Erregung öffentlichen Ärgernisses. Also wenn man es zu wild in der Öffentlichkeit treibt, das ist auch nicht erlaubt. Und deswegen fließen die auch gemeinsam eben in unsere Kriminalstatistik mit ein, weil die halt auch eng beieinander liegen, die Delikte.
Ich fand es total gut, mit Herrn Kessler zu reden, weil mir das nochmal diese Sorge genommen hat, dass so ein Delikt vielleicht ein bisschen zu klein ist für die Polizei. Er meinte, man kann auch noch ein Jahr später kommen und das anzeigen. Aber besser ist natürlich so schnell wie möglich. So oder so ist die Polizei tatsächlich gesetzlich verpflichtet, jede Anzeige aufzunehmen. Und Herr Kessler meint, man solle einfach immer kommen, wenn man das Gefühl hat, dass einem Unrecht widerfahren ist.
Exhibitionistische Handlungen, das ist jetzt kein Phänomen, was die Polizei von der Menge der Taten sehr stark beschäftigt und bindet. Wir haben im Jahr 2023 253 Taten angezeigt. Das waren aber nicht nur exhibitionistische Handlungen, sondern eben auch Erregung öffentlichen Ärgernisses, gehört mehr oder weniger zusammen.
Gut, ich meine aber 253 Fälle sind ja nur die, die bei der Polizei auch gemeldet wurden. Es gibt ja bestimmt auch eine Dunkelziffer, was das angeht.
Ja, natürlich. Also in jedem Deliktsbereich gibt es Dunkelziffern. Da liegen mir keine konkreten Zahlen vor. Klar, das sind die Fälle, die der Polizei gemeldet und dann auch verfolgt werden. Aber da zeigt sich auch in den vergangenen Jahren ein starkes Bewusstsein dafür, dass eben solche Taten auch gemeldet werden und nicht einfach hingenommen werden. Und da möchten wir auch einfach da immer wieder auch appellieren, 110 anrufen, Polizei verständigen. Auch im Nachgang ist das überhaupt kein Thema. Also, weil wir haben auch im Nachhinein natürlich Möglichkeiten, entsprechende Täter zu ermitteln. Eine Maßnahme, die auch oft angewendet wird, ist die sogenannte erkennungsdienstliche Behandlung. Da werden von Tatverdächtigen Fotos gemacht, also von vorne im Profil, Ganzkörper und so weiter. Fotos auch von Tätowierungen und so weiter. Eine Personenbeschreibung wird aufgenommen und die Fingerabdrücke werden aufgenommen. Und das dient uns auch im Nachgang im Rahmen von Ermittlungen, die zunächst gegen einen unbekannten Täter gehen, auch auf einen Tatverdächtigen zu kommen. Und gerade in so einem Bereich ist das denkbar. Weil wenn jetzt jemand schon mal irgendwo kriminalpolizeilich aufgefallen ist und wir haben dann Fotos von dem, dann kann es sein, und das ist nicht unüblich, dass dann der ermittelnde Beamte dann zu den Zeugen oder Geschädigten sagt, würden Sie den Täter wiedererkennen? Und dann gibt es verschiedene Instrumentarien, die wir da anwenden können.
Diana hört das nächste Mal knapp einen Monat später von der Polizei.
Da habe ich einen Anruf erhalten und dann bin ich halt reingegangen und da war eine Kommissarin dran, die sich bei mir gemeldet hat aus diesem Kommissariat, das für solche Fälle zuständig ist. Und sie hat mich dann gefragt, ob ich mir zutrauen würde, den Täter wiederzuerkennen.
Oh, okay.
Dann könnte man Folgendes machen, wenn ich das möchte und wenn ich das Gefühl habe, dass ich bin dazu imstande. Ja. könnte man mir quasi aus einer Kartei von Menschen, die straffällig geworden sind, so habe ich das verstanden, oder die in irgendeinem Zusammenhang mal irgendwie bei der Polizei auffällig geworden sind, könnte man mir da Menschen zeigen, auf die die Beschreibung passt, die ich eben beim letzten Mal bei der Polizei abgegeben habe, also bei der Anzeige.
Ja, also die hat praktisch gesagt, hey, könntest du den identifizieren? Wir zeigen dir Fotos.
Genau.
So ungefähr. Du warst ja heute Morgen bei der Polizei. Mit was für einem Gefühl bist du denn dann da heute Morgen hingegangen?
Ich war schon ein bisschen nervös, weil ich das Gefühl hatte, jetzt liegt der Druck so bei mir.
Also jetzt liegt es an dir, ob es funktioniert oder nicht.
Genau. Mhm. Dieser Druck ist ja auch nicht nur, erkenne ich ihn und kann damit sagen, hey, da bin ich mir sicher, der war's, sondern auch die Verantwortung, die ich damit trage. Da sehe ich ein Bild von jemandem, weiß ich sicher, dass er das war?
Ja, genau. Du willst ja auch niemanden Unschuldigen belasten.
Genau.
Oder so.
Keine Ahnung, traue ich mich dann zu sagen, der ist es? Und auf der anderen Seite, aber wenn ich das Gefühl habe, ich auf einem Bild sehe ich jemanden und mein Kopf sagt, der ist es,
ja, dann
muss ich doch sagen, der war's.
Ja. Was ist denn dann passiert, als du da hingekommen bist heute Morgen?
Man geht da hin zu einer Pforte, muss klingeln, muss seinen Ausweis abgeben. Ich habe einen Termin bei und saß in so einem Wartezimmer. Und da habe ich dann schon auf so einer Pinnwand so Fahndungsplakate gesehen. Und dann kam eben ein Polizist, ein Kommissar, so hat er sich mir vorgestellt, der mich dann abgeholt hat und gesagt hat, er macht heute mit mir die Befragung. Wir sind dann eben in eine Etage gefahren, wo diese Abteilung ist. Und wir sind dann in so ein Nebenzimmer gegangen und da war quasi so über Ecken Schreibtisch. Und ich saß so frontal vor so einer Wand und da war nur ein Bildschirm vor mir quasi. Und er saß links neben mir an dem anderen Ende des Schreibtisches und hatte da seinen PC und Drucker und keine Ahnung, alles Mögliche stehen. Er hat dann gesagt, er gibt mir quasi dann immer Bilder frei, die ich dann sehe.
Bevor die beiden in den Raum gehen, sind sie aber nochmal gemeinsam die Anzeige durchgegangen und auch die Beschreibung, die Diana damals abgegeben hat. Und auf Basis dieser Beschreibung, also zum Beispiel Größe, Statur, Hautfarbe, Augenfarbe, füttert der Polizist dann das Computerprogramm. Und das zeigt dann Bilder von ähnlichen Menschen an, die der Polizei bereits bekannt sind. Und die schaut Diana sich jetzt an. Immer 8 Bilder auf einmal.
Er hat so ein bisschen gesagt, hören Sie einfach auf sich. Also wenn Sie das Gefühl haben, irgendwie das würde passen, dann schauen wir drauf. Manche Menschen reagieren auch wirklich irgendwie körperlich auf Bilder. Das kann Ihnen alles passieren, wir können auch jederzeit abbrechen. Also er hat mich da so ein bisschen emotional nochmal darauf vorbereitet, ja.
Jetzt bin ich richtig gespannt, ob du tatsächlich jemanden gesehen hast, den du irgendwie mit dem Täter assoziiert hast und wenn ja, ob du da vielleicht auch drauf reagiert hast. Wie war das denn dann? Du hast die ersten Bilder bekommen, du hast sie dir angeguckt, was hast du dann gemacht?
Ich bin dann wirklich so immer von oben links die erste Reihe durchgegangen und dann unten links die Reihe durchgegangen und habe mir die alle angeschaut. Und ich glaube, auf den ersten 2 Folien habe ich bei allen gesagt, das passt irgendwie nicht. Ich glaube, so ein bisschen hat immer die Sorge reingespielt, dass auf den nächsten 8 Bildern dann ich auf einmal das Gesicht sehe und was das dann bei mir auslöst.
So eine ständige Anspannung so ein bisschen?
Genau.
Mhm.
So ein bisschen aber auch die Sorge, was ist denn, wenn ich jetzt nichts, also wenn ich niemanden erkenne, wenn das jetzt so im Nichts verläuft.
Wie ging es denn dann weiter? Hast du jemanden gesehen, wo du irgendwie gemerkt hast, okay, da ist es vielleicht?
Ich weiß gar nicht, wie lange ich da gesessen habe, ehrlicherweise.
Mhm.
Aber ich habe schon gemerkt, wir kommen so irgendwann dem Ende zu. Wir hatten, ich glaube, 3 oder 4 Menschen gespeichert, also Bilder gespeichert, dass wir uns die nochmal angucken. Und dann gab es wieder den Moment, er klickt weiter, die nächsten 8 Bilder kommen. Und dann war in der unteren Reihe auf dem 2. Platz von links eine Person, wo ich sofort am Körper Gänsehaut bekommen habe.
Also wirklich eine richtige körperliche Reaktion.
Ja, also ich habe wirklich, ich weiß nicht, ich glaube, ich habe auch sowas gesagt, irgendwie so huch, weil es mich selber so überrascht hat.
Hat der Polizist darauf so reagiert?
Ja, er hat sofort gefragt, Sie haben jemanden gesehen, oder? Und ich habe gesagt, ja, ich glaube schon und bin halt nicht wieder von oben erst alle durchgegangen, sondern gesagt, ja, da unten, der 2. von links, da will ich irgendwie mal reingucken.
Diana schaut sich jetzt alle Menschen nochmal an, die sie gespeichert hat. Aber für sie ist klar, nur dieser eine löst etwas in ihr aus. Dass das aber genau der Mann ist, dem Diana am Fluss begegnet ist, kann sie nicht zu 100% sagen. Der Mann ist der Polizei auch wegen einem anderen Tatbestand bekannt, nicht wegen sexueller Belästigung.
Ich glaube schon, dass das jetzt Hoffnung in mir ausgelöst hat.
Also würdest du sagen, du bist jetzt so, okay, jetzt gehen wir die nächsten Schritte so ein bisschen hoffnungsvoll in die Zukunft?
du hast halt auf einmal so eine Zuversicht, weil du denkst, da, ich habe da jetzt ja jemanden gesehen, der körperlich was in mir auslöst. Das ja. ist halt so.
Das ist ja nicht nichts.
Genau. Mhm.
Was sind denn, sage ich mal, die größten Schwierigkeiten bei der Ermittlung, wenn man jetzt die Tatverdächtigen hat, wie jetzt in unserem Fall? Bei diesem Mann bin ich mir relativ sicher, ich habe ein ungutes Bauchgefühl. Was sind denn da die größten Schwierigkeiten?
Pauschal könnte man sagen, Zeit und das Menschsein. Weil natürlich im Laufe der Zeit Erinnerungen verblassen. Und was auch ein Effekt ist, mit dem man sich als Ermittler auseinandersetzen muss, der Mensch neigt dazu, Erinnerungslücken fantasievoll zu schließen anhand seines Erfahrungsschatzes. Und dann hat man den Täter mit einer roten Jacke in Erinnerung, weil einen Tag später hat man eine tolle rote Jacke im Schaufenster gesehen. Das ist eine Schwierigkeit, mit der man umgehen muss. Man muss auch klipp und klar sein, also unser Rechtsstaat funktioniert ja nur dann, wenn wir auch in einem Strafverfahren fair arbeiten und eben auch unsere Grundprinzipien einhalten. Und da zählt eben auch dazu, dass ein Tatnachweis sicher geführt werden muss und Zweifel führen in der Regel zu einer Einstellung des Verfahrens. Das muss man auch verstehen, das ist ja auch ganz wichtig, eben damit eben niemand unschuldig wegen irgendwelchen Taten bezichtigt wird, nur weil sich es vielleicht so ein bisschen in eine gewisse Richtung darstellt.
Welche Möglichkeit hat denn die Polizei bei der Ermittlung in so einem Fall?
Also wenn man einen großen Fall betrachtet, wo eine große kriminelle Energie dahinter steckt, ein Kapitaldelikt, wo vielleicht eine mehrjährige Haftstrafe das Mindestmaß ist, da geht man natürlich auch mit einem anderen Personalansatz ran und zieht vielleicht mehr Register und trifft auch viel einschneidendere Maßnahmen gegen Tatverdächtige als bei Delikten, die jetzt eher so der unteren Kriminalitätsschwelle zuzuordnen sind. Deswegen bei Kleinkriminalität kommt es ganz stark eben darauf an, ja, wie ist das Erinnerungsvermögen? Was kann sicher nachgewiesen werden? Und im Idealfall habe ich auch für Taten dann ergänzende Sachbeweise, zum Beispiel Fotos oder Videos oder aber auch Zeugen, die sich dann auch zur Verfügung stellen.
Herr Kästler hat mir dann auch das weitere Vorgehen erklärt. Die Polizei ermittelt und gibt dann nach Abschluss den Fall an die Staatsanwaltschaft weiter. Das passiert in allen Fällen. Herr Kästler hat mir erklärt, dass sie bei der Polizei München in 80% der Fälle im Sexualdeliktsfeld eine tatverdächtige Person ermitteln. Aber dann liegt es eben bei der Staatsanwaltschaft, ob die Beweislage stark genug ist, um ein Verfahren weiterzuverfolgen. Also nicht alle von diesen 80% der ermittelten Personen landen am Ende auch wirklich vor Gericht.
Hallo Lisa. Es gibt Neuigkeiten in meinem Ermittlungsverfahren. Ich bin gerade nach Hause gekommen und hatte einen Brief im Briefkasten von der Staatsanwaltschaft. Genau, und jetzt habe ich diesen Brief gerade aufgerissen, ehrlicherweise. Und hier steht jetzt drin, sehr geehrte Frau, ich, in dem oben genannten Verfahren habe ich mit Verfügung vom Datum jetzt relativ aktuell folgende Entscheidung getroffen. Das Ermittlungsverfahren wird gemäß § 170 Absatz 2 StPO eingestellt. Das Verfahren war gemäß § 170 einzustellen, da der Täter nicht ermittelt werden konnte. Aufgrund des Zeitablaufs bis zur Anzeigeerstattung war eine Sofortfahndung nicht mehr erfolgversprechend. Also hier steht halt dann auch noch, sollten neue Hinweise eingehen oder Ermittlungsansätze erkennbar werden, wird das Ermittlungsverfahren von Amts wegen wieder aufgenommen. In diesem Fall erhält die Anzeigeerstatterin eine gesonderte Nachricht. Ist schon gerade so ein bisschen ernüchternd, ehrlicherweise. Also ich habe mich gerade gefragt, ob ich jetzt so krasse Hoffnungen hatte. Und ich glaube, ich muss schon sagen, dass ich nachdem ich da bei diesem einen Bild ja so ein krasses Gefühl hatte und das Gefühl hatte von, das könnte jetzt schon die Person vielleicht gewesen sein, habe ich vielleicht doch mir mehr Hoffnung gemacht, als ich mir zugestanden habe, muss ich jetzt so sagen. Also es ist jetzt nicht schlimm für mich, aber es ist schon so ein bisschen so, okay, bin jetzt wieder auf den Boden der Tatsachen zurückgekommen.
Jetzt war es ja bei unserer Protagonistin Diana, war das der Fall, dass sie diesen Brief von der Staatsanwaltschaft bekommen hat, dass das Verfahren eingestellt wird. In solchen Fällen kann ich mir vorstellen, dass die Betroffenen sehr ernüchternd sind, vielleicht auch frustriert sind, sauer sind, vielleicht über die Arbeit auch der Polizei. Können Sie das irgendwie nachvollziehen?
Klar kann ich das nachvollziehen. Ich meine, man muss ja bedenken, da ist jemandem was passiert und wir haben unser Strafgesetzbuch und da steht drin, wer das macht, der kriegt eine Strafe und am Ende kriegt er keine Strafe. Aber es hat ja auch immer Gründe, warum ein Verfahren eingestellt werden muss. Das wird ja nicht gemacht, weil jemand keinen Bock zum Arbeiten hat, sondern weil irgendwelche objektiv bestehenden Gründe dagegen sprechen, dass das weiterverfolgt wird. Eben auch mit diesem Grundsatz, dass niemand unschuldig bestraft werden soll. Selbst wenn es dann für meinen Fall nicht gereicht hat, kann es ja trotzdem sein, dass es in Zukunft mal irgendwas bringen wird, dass man da vielleicht Fälle auch zusammenführen kann.
Auch wenn bei Diana am Ende nichts wirklich rausgekommen ist, habe ich trotzdem viel aus ihrer Geschichte mitgenommen. Wie schnell sexuelle Belästigung passieren kann und dass kein Delikt zu klein ist, um es der Polizei zu melden. Und auch wenn es am Ende vielleicht nicht zu einer Anklage kommt, kann jeder kleine Hinweis für eventuelle spätere Verfolgungen hilfreich sein.
Jetzt ist ja dabei rausgekommen, dass das Verfahren eingestellt wurde. Hast du das Gefühl, es war jetzt irgendwie verschwendet? Verschwendete Zeit, dahin zu gehen?
Nein, ich würde nicht sagen, dass es verschwendet ist.
Warum?
Es hat mir das Gefühl gegeben, ich tue da was. Ich komme aus dieser passiven Rolle raus, die ich in dieser Situation gehabt habe, wo mich jemand bedrängt und irgendwie ich diesen krassen Fluchtinstinkt habe, anstatt mich zu wehren. Und jetzt habe ich das Gefühl, ich habe mich gewehrt. Mhm. Ich habe da für mich das Richtige gemacht, weil ich für mich eingestanden bin und weil ich da für mich gekämpft habe, irgendwie meine Stärke zurückzukriegen, ja, in der Situation. Und
eine Macht
das,
so ein bisschen zurückzukommen.
Genau, also diese, ja, Macht, die dieser Mensch versucht hat, über mich zu gewinnen, indem er mir einfach seine Sexualität aufdrängt, die ich nicht haben will, das habe ich mir zurückgeholt, glaube ich, für mich. Also am Ende ihm gegenüber nicht, aber,
ja, klar,
aber für mich habe ich sie mir zurückgeholt.
Habt ihr schon mal eine ähnliche Situation erlebt wie Diana? Wenn ihr das mit uns teilen wollt, dann schickt uns doch gerne mal eine Sprachnachricht an die 0174 274 5065. Oder schreibt uns einfach auf Instagram. Und gebt uns doch gerne mal eine Bewertung, da würden wir uns sehr freuen. Und erzählt auch anderen Leuten von diesem Podcast. Bis dann! Die Frage ist ein Podcast vom Bayerischen Rundfunk. Ich bin Lisa-Sophie Scheurel. Autorinnen dieser Folge waren Amelie Hörger und Luisa Gruber. Redaktion: Florian Meyer-Havranek. Produktion: Matthias Sautier. Das Sounddesign kommt von Elno Rangnick und Benedikt Wiesmeier. Und die Grafik kommt von Bianca Taube und Antonia Dengler.